Ich freue mich schon den ganzen Morgen auf diesen Moment, denn unser heutiger Gast wird die Einleitung zum Podcast selbst vorlesen.
Herzlich willkommen bei Grenztrem, der Podcast. Hier geht es nicht um Motivation, nicht um Selbstoptimierung und nicht um schnelle Antworten. Grenztrem steht für Entscheidungen, für Wendepunkte, für den Moment, in dem man aufhört, sich selbst auszuweichen. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die diesen Moment erlebt haben. Nicht perfekt, nicht geschönt, sondern einfach nur ehrlich. Unser heutiger Gast, das bin ich. Und vielen Dank für die Einladung, lieber Christian.
Sehr gerne. Ja, lieber Adrian, ich freue mich sehr auf diese Folge und ich würde am liebsten schon mit meiner Lieblingsszene in unserer Begegnung anfangen, aber die zu späterer Stunde, da kommen wir noch drauf. Adrian, ein paar Worte zu dir, die ich noch so in meinem Kopf habe. Also, ich habe keine Ahnung, wie alt du bist. Du bist im Rettungsdienst schon seit ewigen Jahren gefühlt und da fühlst du dich auch zu Hause. Du liebst Hunde. Du warst natürlich auch Teilnehmer bei Grenztrem 48 und da werden wir sicherlich auch auf das eine und andere Thema zurückkommen. Und grundsätzlich soll es ja ums Thema Entscheidung gehen, gerade auch im Alltag. Und was ich natürlich sehr interessant finde, weil es auch ein bisschen zum Thema Grenztrem passt, du hast dich auch selbstständig gemacht, du hast ein Startup gegründet und würde mich freuen, wenn wir im Laufe der Folge auch darauf zurückkommen würden. Und vielleicht noch ein paar Worte, die du selber über dich loswerden willst.
Ja, was will ich über mich selber loswerden?
Das Alter vielleicht.
Ach so, ja. Wie alt schätzt du mich denn, wenn du jetzt raten müsstest?
Da bin ich immer vorsichtig. Ich würde sagen Mitte 20. Ich sag jetzt mal 26.
Das war strategisch ganz gut. Ich bin im Oktober 33 geworden. Ja.
Bist du schon so alt?
Ja, ich bin schon so alt.
Wirklich nicht.
Und es fühlt sich aber nicht so an. Gott sei Dank.
Okay, das ist schon mal gut. Du siehst auch nicht so aus.
Genau. Danke für die Blumen.
Gerne, gerne.
Ja, was man über mich wissen sollte, weiß ich auch erst seit dem Grenztrem-Wochenende oder ein Teil davon, ist mir nochmal sehr klar geworden. Bin eher so der emotionale Mensch und denke mit dem Herzen, häufig zumindest. Wurde mir da auch nochmal berichtet. Und ansonsten, ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Jetzt nicht in der Höhle oder so, sondern wir hatten immer Hunde zu Hause. Und ansonsten arbeite ich gerne und ich arbeite gerne im Rettungsdienst, weil mir das Spaß macht. Und bin dann zur Grenztrem gekommen. In einer eigentlich sehr spannenden Lebensphase, auch das hast du gerade schon gesagt, wo ich mich angefangen habe, selbstständig zu machen.
Ja, krass. Ganz kurz noch, Kölner, ne?
Genau, ich wohne. Lebe.
Richtiger Kölner oder Herzensköllner, das ist ja immer so eine ganz wichtige Frage, die man klären muss.
Also geboren und die ersten 10 Jahre meines Lebens habe ich in Duisburg gewohnt. Was ich an Duisburg vermisse? Nichts. Also mittlerweile ist es tatsächlich nichts. Früher als Kind wollte ich immer zurück, aber mittlerweile, Okay. Ich lebe länger in Köln als in Duisburg und das ist auch in Ordnung so.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht bevor wir einsteigen nochmal, also Schule irgendwie gemacht, dann schon immer Rettungsdienst oder hast du dich für was anderes entschieden vorher? Da noch ein paar Worte zu.
Genau, also ich bin in Köln dann von der Grundschule quasi auf die weiterführende Schule gegangen, war auf der Realschule, habe dann überlegt, was möchte ich irgendwann mal machen und war an dem Punkt, dass ich mir dachte, boah, irgendwie ist Koch ein geiler Beruf und habe viel auch mit, ich glaube 15, 16 angefangen in der Gastro nebenbei zu arbeiten. Da kam ich über einen Umweg hin und über meinen Chemielehrer, der war
Chemielehrer, Gastro, Rettungsdienst.
Ja, also der Chemielehrer meinte hier in dem Laden, in dem ich immer rumhänge, der sucht noch jemanden, der Flyer verteilt und hast da Bock drauf? Und so, ich, ja, kann ich machen. Und also immer, wenn ich mir das Geld abgeholt habe, habe ich dann eine Cola und eine Pizza bekommen in der Pizzeria. Und dann hat der mir, irgendwann war viel los, also mit Vorbereitungen, weil der macht dir die Pizza halt selber. Und habe ich die Pizza selber gemacht, dann meinte er, oh, kannst du ganz schön gut.
Ich so, okay. Ja, willst du hier nebenbei lieber in der Küche arbeiten, statt Flyer zu verteilen? Und dann habe ich da so nebenbei gearbeitet und dann habe ich noch freiwilliges Praktikum gemacht. Und dann bin ich nach der Schule, habe ich eine Ausbildung zum Koch angefangen, habe aber nach 3 Monaten gemerkt, boah, oder nach relativ schnell nach 4 Wochen, 5 Wochen gemerkt, das ist nicht das, was ich die nächsten 3 Jahre machen möchte. Und hatte da schon eine Affinität zu diesem Beruf, war schon ehrenamtlich im Katastrophenschutz tätig. Okay. Und dann stand zur Auswahl, was möchtest du werden? Also damals war die Ausbildung zum Rettungsassistenten eine Option. Ich habe auch ganz viel geguckt, ob ich vielleicht mich irgendwo als Pilot bewerben kann. Und da hat mich dann die Mama von meiner damals besten Freundin, hat einen sehr guten Satz gesagt, hat gesagt, Adrian, du sitzt den ganzen Tag in so einem Cockpit, überleg dir das bitte. Und dann, ja.
Da muss ich einhaken, weil du wärst auf jeden Fall mein Lieblingspilot, weil du immer richtig geile Ansagen machen würdest. Ich glaube, das wäre dein Highlight dann jedes Mal.
Das könnte sein,
und ich würde jedes Mal, wenn ich im Flieger sitze, würde ich immer hoffen, dass du dann der Pilot bist, ja.
Das wäre wahrscheinlich auch eine Option, ja. So Schauspiel oder so hätte ich auch, glaube ich, ganz cool gefunden. Aber die Wege da rein sind, glaube ich, noch komplizierter gewesen als zu seiner Zeit in den Rettungsdienst. Und da musste ja auch schnell eine Lösung her. Eine Entscheidung, die man treffen musste.
Ja, okay. Du hast gesagt, du bist ein Herzensmensch, was ich bestätigen kann, soweit wir uns kennen. Wir kennen uns jetzt schon was länger. War das damals deine Herzensentscheidung auch oder eher Vernunftentscheidung, was würdest du sagen?
Also ich glaube, vernünftig war die Entscheidung zu dem Zeitpunkt nicht. Mir haben alle, die ich kannte, die schon im Rettungsdienst gewesen sind, davon abgeraten, weil die Bezahlung damals sehr schlecht war und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehr begrenzt waren. Und ich habe aber gesagt, gut, ich muss jetzt irgendwas machen und irgendwie glaube ich, dass mir das Spaß macht. Und habe dann auch in der Ausbildung noch gemerkt, dass es war ein sehr theoretischer Beginn mit wenig praktischen Anteilen. Und da habe ich halt gemerkt, gut, das ist doch das, was ich machen will. Das ist super spannend. Und
trotz der Theorie.
Trotz der Theorie, die man als Grundlage braucht. Und habe dann gemerkt, boah, das ist doch abwechslungsreich, allein von den theoretischen Themenfeldern, dass das auf der Straße nachher nicht so ist. Das hätte mir klar sein müssen, aber ich bereue es nicht.
Okay. Wie lange ist es her? Wie viele Jahre jetzt circa?
Ich glaube, das war 2011, wo ich mit der Ausbildung zum Rettungssanitäter war das erst angefangen habe und dann anschließend als Rettungsassistent. Das war dann noch so ein Aufbaulehrgang. Also wenn man den einen Lehrgang gemacht hat, konnte man mit dem anderen Lehrgang aufbauen. Es waren dann, glaube ich, 11 Wochen Schule, okay. 6 Wochen Krankenhauspraktikum, sowas halt. Also.
Und würdest du sagen, für die vielleicht jüngeren Zuhörer, das hat sich geändert, ein bisschen Theorie, genau. Praxis? Weil
genau, also es gibt mittlerweile eine 3-jährige Ausbildung zum Notfallsanitäter. Die kann man auch machen, wenn man schon Rettungssanitäter ist und kann die aber auch machen, wenn man keine Vorbildung hat. Und das ist eigentlich super cool, weil das jetzt alles strukturiert ist und eigentlich sehr gleich ist oder einheitlich ist in Deutschland. Und klar, jede Schule unterrichtet ein bisschen anders, hat andere Lernansätze. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Ausbildung gleich ist und dass man einen sehr geregelten Anteil an Arbeit auf einer Rettungswache, Arbeit im Krankenhaus hat und viel besser an die Basics herangeführt wird, als das damals so der Fall war.
Wie ging es dann weiter? Rettungsdienst?
Genau, dann ich hatte damals keinen Autoführerschein, das war ein sehr, sehr großes Problem. Und
warum nicht, ist die Frage.
Ja, das kann ich, wenn man in Köln wohnt und da aufwächst, okay. Und ich bin immer mit dem Fahrrad überall hingefahren. Das ist ja alles erreichbar. Also ich habe auch in der Zeit, wo ich diese Ausbildung gemacht habe oder davor, also in dieser Überbrückungsphase, habe ich nebenbei in einem Schwimmbad gearbeitet. So, das Schwimmbad habe ich, ich glaube, in einer halben Stunde mit dem Fahrrad erreicht. Das war außerhalb von Köln in Hürth. Und da bin ich bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad gefahren. Dasselbe in der Ausbildung oder halt mal mit der Bahn. Und da brauchte man keinen Führerschein. Und dann musste man auch die Ausbildung selber bezahlen damals. Also ich habe 3.600 € bezahlt. Das weiß ich noch ziemlich genau. Ja, und das ist jetzt quasi schon ein paar Jährchen her. 13 Jahre, glaube ich, 14 Jahre. Ja.
Okay, und seitdem dann Rettungsdienst und dann irgendwann die Selbstständigkeit.
Genau, also ich habe angefangen, also auch da gab es wieder einen Auslöser für eine Trennung und die auf Grund eines Burnouts war, weil halt, wie gesagt, im Rettungsdienst wird man oder wurde man gerade zu dieser Zeit, ich will nicht sagen verheizt, aber es war schon so, dass man sehr viel gearbeitet hat und eine sehr hohe Arbeitsbelastung hatte. Also man, es gibt ja Menschen, die sind auf der Arbeit und die sitzen dann da und machen nichts. Und ja, das war schon eine sehr intensive Erfahrung, auf die ich hätte verzichten können. Also man sagt ja oft so, nee, es ist gut, dass man das gemacht hat. Aber ich glaube, ich hätte auch mich in einem anderen Kontext so entwickeln können, ohne diesen Schmerz, den man da hatte. Ja, ja, okay. Und dann habe ich halt gemerkt, gut, jetzt muss man was ändern, habe meine Stelle reduziert, habe angefangen, nebenbei Erste-Hilfe-Kurse zu geben, beziehungsweise das habe ich, glaube ich, vorher schon gemacht und bin dann mehr Richtung Ausbildung gegangen. Das hat mir sehr viel gegeben und habe dann noch nebenbei angefangen, 2017 war das, glaube ich, nebenbei in der Schweiz zu arbeiten, auch im Rettungsdienst. Ach, krass. In einem kleinen Dorf, ja.
Wie kommt man in die Schweiz, in ein kleines Dorf?
Ja, da hat ein alter Arbeitskollege gearbeitet, der ist, dem ich auch, also ich will nicht sagen, dem ich auch was zu verdanken habe, weil der immer ein offenes Ohr hatte, gerade in dieser Phase und man sich sehr ehrlich austauschen konnte und man, auch wenn man sich nicht mehr so oft sieht, aber wenn man sich hört, dann ist das, als wäre es gestern gewesen. Okay. Das, sowas liebe ich ja bei Freundschaften. Und in dem Fall war es so, dass ich gesagt habe, hey Tobi, ich muss hier mal raus. Sucht ihr noch Leute irgendwie? Ich wusste, dass das geht, dass es da Äquivalenzen gibt. Und da meinte er, ja, komm mal vorbei, guck dir das an, hat das mit seiner damaligen Chefin abgesprochen. Und dann war ich im März da. Das muss so in dieser Zeit gewesen sein. Wir haben jetzt gerade auch März. Ja, ja, ja. Und dann war ich da, bin da hingefahren. Und dann dachte ich, boah, das ist cool. Das ist ein schönes Dorf irgendwo in der Nähe von Zermatt.
Ah, war ja. Ich mal Skifahren.
Mega schön. Also kann ich jedem nur empfehlen. Grächen. Und da habe ich dann noch 4 Jahre nebenbei als Freelancer gearbeitet. Das ging da ohne Probleme. Habe coole Leute kennengelernt, habe schöne Erfahrungen sammeln dürfen. Konnte nach der Arbeit direkt auf die Piste im Winter oder halt wandern. Und das war mega, mega schön.
Was heißt Freelancer?
Also im freiberuflich, genau. Also quasi auf
Rechnungsdienst oder? Ja. Ah, okay. Genau. Ja,
also ich
okay,
bin da hingefahren und habe quasi für jeden Tag, den ich da gearbeitet habe.
Okay, weil das ja wichtig ist, glaube ich, auch für dein Startup letztlich, oder? Weil jetzt schließt sich für mich tatsächlich so ein bisschen der Kreis, wie du dann wahrscheinlich auf die Idee gekommen bist.
Genau. Ich erzähle einfach mal kurz weiter, damit das, damit das der gut, Kreis sich ganz schließt. Genau, und dann war es so, dass ich in der Schweiz gearbeitet habe und dann kam Covid und ich habe parallel, also kurz bevor Covid angefangen hat, habe ich meinen alten Job gekündigt und habe gesagt, ich mache nur noch Freelancerei, sei es in der Schweiz oder in der Ausbildung für Fortbildungen oder für die Notfallsanitäterausbildung, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Aber dann war das Problem, dass keiner Ausbilder brauchte, weil der Bedarf halt stark zurückgefahren worden ist an Fortbildungen, die wurden halt unterbrochen oder ausgesetzt. Und dann stand ich da so ein bisschen kurze Hose, Holzgewehr.
Das heißt, warte, da will ich einsteigen, weil es geht ja um Entscheidungen. Also du hast im Endeffekt, dir war klar, du willst nicht mehr fest im Rettungsdienst sein, sondern als Freelancer, sage ich mal, nicht festangestellt, genau, sondern als Freelancer. Also hast die Entscheidung zu einem, ich sag mal, vielleicht schlechten Zeitpunkt sozusagen getroffen.
Ja.
Weil, war es eine Bauchentscheidung oder warst du dir dessen nicht bewusst?
Nee, also es war so, dass ich, glaube im August oder im September habe ich mich dazu entschlossen zu kündigen. Und dadurch, dass ich glaube, da zu dem Zeitpunkt noch 350 Überstunden hatte, wusste ich halt, okay, dann kann ich jetzt den Rest des Jahres sehr entspannt nicht viel machen. Ich habe dann noch einen Lehrgang besucht, den Praxisanleiter, also so eine berufsausbildende Weiterbildung quasi. Und habe das auf eigene Kosten bezahlt auch nochmal. Okay. Und war dann quasi da auch nochmal in der Weiterbildung, wie gesagt, und habe da meine Überstunden abgefeiert und war auch in dem Zeitraum noch so 2-3 Mal im Monat auf der Wache. Das war irgendwie ganz cool, weil sich alle schon meinten, so, oh, du Jetsetter. Und dann kam so dieser Punkt, quasi zum 31.12. hatte ich meinen letzten Dienst und am 1.1. bin ich abends in die Schweiz gefahren. Und wusste so, ich bin jetzt 3 Wochen in der Schweiz und habe das auch so für Zeit, als Zeit für mich genommen, um so ein bisschen runterzufahren, um zu reflektieren, was möchte ich oder wo soll die Reise hingehen. Und in diesen 3 Wochen, also ich wusste noch nicht so ganz, wo die Reise hingehen sollte, war mir klar, okay, boah, Kölner Rettungsdienst, das will ich nicht ganz hinter mir lassen, habe dann auch schon mal geguckt, ob ich da eine Teilzeitstelle noch finde, wo ich jetzt auch schon 6 Jahre bin und auch glücklich bin bei dem Arbeitgeber und also deutlich unkomplizierter. Und dann war aber gut, dann mache ich halt Schule. Und dann kam, glaube ich, in der Zeit, wo ich da war, also Anfang 2020 war ja schon diese Covid-Pandemie, im Januar fing das so langsam an und zu Karneval kam dann so, oder kurz nach Karneval kamen ja die ersten Restriktionen und dann kamen auch die Auftraggeber, also die Schulen zu mir und meinten, ey, wir müssen dir die Termine absagen, wir haben, also die finden nicht statt.
Okay, Scheiße.
Und, ja, und dann meinte ich so, ey, kann ich denn da eine Rechnung stellen oder so? Und dann haben die gesagt, sei uns nicht böse, aber das geht nicht. Wir haben, also wir wissen gerade nicht, wie es weitergeht. Das war ja bei vielen so, ne? Ich hatte auch schon die Anfrage, dass ich Auslandskrankenrückholdienst machen sollte.
Das was du heute ja nochmal
machst. Genau, was ich heute auch noch mache. Genau, also ich fliege zum Beispiel dann ins Ausland. Türkei, Teneriffa, Zypern, Spanien, Italien. Überall so hin.
Du bist also der Typ, der einen holen kommt, wenn man immer beim ADAC dann irgendwo unterschreibt.
Genau, nur dass das nicht beim ADAC ist, sondern halt für andere Versicherungen, die dann quasi das Unternehmen anfragen.
Also das gibt es tatsächlich schon mal, ja?
Weil ja, das gibt es.
Das ist keine unnötige Versicherung, ja?
Das ist, ich will keine Werbung dafür machen, aber es ist unfassbar wichtig, weil tatsächlich bin ich schon ein paar Mal angerufen worden, so, ich habe da das Problem, der Schwager von einem guten Kumpel, der liegt jetzt da in der Türkei auf Intensivstation, aber der ist nicht versichert. Und dann kann ich halt sagen, ja, also ich hole die Leute ja nur zurück. Ne? Also das passiert dann auch. Okay. Ja, auf jeden Fall war dann klar, okay, Mist, ich weiß nicht, wo es jetzt gerade hingeht. Und habe dann quasi, also dann haben auch die Schweizer gesagt so, ey, wir können dich gerade nicht ins Land holen, weil so die Distanz, du kannst nicht 700 Kilometer in die Schweiz fahren. Was ist, wenn du Covid aus Köln mit hier ins Dorf, Dorf bringst, ne? Und dann bin ich über meinen damaligen Mitbewohner, der auch aus dem Rettungsdienst kam, der in einer anderen Stadt geboren und aufgewachsen ist und da beim Roten Kreuz einen Kontakt hatte, meinte, melde dich mal bei meinem alten Chef oder bei meinem Kumpel, der sucht Leute, die für den Rettungswagen fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, wie funktioniert das? Und dachte, ja, machst du einfach auf Rechnung. Und dann bin ich halt da, habe ich den angerufen und da meinte, ja, hier, ich habe da, ach, deinen Namen habe ich schon mal irgendwo gesehen oder gehört und das ist halt in dieser Rettungsdienstwelt auch alles sehr klein. Und dann bin ich da halt ab und zu hingefahren, so 2-3 Mal. Und dann hat ein anderer Schulleiter, hat mich noch an einen anderen Rettungsdienst verwiesen, meinte, ey, die haben gerade ein Auto, die besetzen das plötzlich ganz viel, aber der hat keine Mitarbeiter.
Okay.
Und dann war ich halt bei diesen 2 Rettungsdiensten und habe da angefangen, quasi als freiberuflicher Notfallsanitäter zu arbeiten. Und war so ein bisschen eine Entscheidung, die aus der Not getroffen wurde, weil ich auch nicht wusste, wie viel Geld kann ich pro Stunde verlangen. Und das hat dann alles am Anfang so gepasst. Und ja, so hat sich das dann weiterentwickelt. Und irgendwann, jetzt kommen wir zu dem Start-up, kam mir so die Idee, also es gab dann auch offiziell so Vermittlungsagenturen, da habe ich mich auch angemeldet, aber die waren natürlich froh, wenn sie niemanden von extern reinholen mussten während der Covid-Pandemie. Und dann habe ich angefangen, da auch mich zu melden und dachte mir, boah, das ist irgendwie alles so umständlich. Man kriegt dann immer eine E-Mail und mit wir suchen heute, wir suchen morgen, das und das ist der Preis. Ja, und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, das kann man doch irgendwie einfacher machen. Und dann über Umwege einen App-Entwickler kennengelernt.
Wie es dann oft so ist im Leben.
Ja, und Firma gegründet. Die ersten 3 Kunden hatte man schon, den 4. Der kam dann noch dazu, dann noch ein 5. Und das hat sich dann auch noch durch Zufall, dann bin ich, hat mich noch ein anderer Kollege, der von der Schule in einen Rettungsdienst gegangen ist, der ist jetzt Geschäftsführer von einem Rotkreuzverband. Und er meinte, hey, wir haben hier das Auto, kannst du hier fahren? Und ich, klar, kann ich machen. Ja, kennst du auch noch Leute? Ja, und dann war es anfangs eine WhatsApp-Gruppe, mit 30 Leuten und nach 2 Monaten waren da 60 Leute in der WhatsApp-Gruppe und heute sind es über 1000 Leute, die sich die App schon mal runtergeladen haben. Also ich hoffe, dass es
noch mehr werden. Wie heißt die App?
RDND, also Rettungsdienstnetzwerk Deutschland. Das Kleinanzeigen für die Notfallrettung.
Sehr gut.
Genau, das ist quasi die Firma, das ist die Idee und das Konzept dahinter, dass man diese Dienste quasi über eine App vermittelt und alles digital hat und die Rechnung da hochladen kann und alles ohne 20 E-Mails hin und her.
Ja, mega.
Genau, das ist so, ja, Das ist jetzt mal schnell in, ich würde sagen, 10, 5 oder 5 Minuten erzählt. Ja, ja, was Arbeit von 3 bis 5 Jahren war jetzt. Also,
ja, okay. Einiges los.
Ja.
Dann lass mich nochmal zurückgehen. Und zwar, es muss ja dann die Phase gewesen sein, Covid, so, ja, wir brauchen dich nicht, hier brauchen wir dich auch nicht mehr. Schweiz, nee, bring uns mal kein Covid in die Schweiz sozusagen. Was war das für ein Gefühl?
So ein bisschen lapidar gesagt.
Ne? Ja, ja, also natürlich,
das war, natürlich das, lapidar gesagt. Das war dann gesagt, für einen Monat oder 2 nur, das okay. ließ sich überbrücken. Aber es war schon so ein komisches Gefühl, weil man ein bisschen das Problem hatte, man wusste nicht, wo geht die Reise jetzt hin. Also es waren so diese Monate von Karneval, ich glaube so bis in den Sommer rein, dass ich nicht wusste, wie sich das entwickelt. Und ich wusste, ich kann immer irgendwo in Vollzeit arbeiten. Das ist nicht das Problem, aber das wollte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich wollte mich nicht mehr irgendwo binden und abhängig von jemandem machen, weil das erste Arbeitsverhältnis halt nicht so schön geendet ist oder nicht nach meinen Vorstellungen geendet ist. Auch wenn ich im Nachhinein sagen würde, mit den Leuten, die da arbeiten oder mit der Führungsetage bin ich cool.
Ja, ja.
Von meiner Seite aus zumindest. Und das war, also es war so ein Gefühl der Ungewissheit, würde ich das beschreiben.
Wie bist du damit umgegangen? Also viel spazieren gegangen? viel Alkohol?
Alkohol tatsächlich relativ wenig, aber viel Sport in der Zeit auch gemacht. Also ja, angefangen laufen zu gehen. Das ist, jetzt habe ich in der Zwischenzeit im letzten Jahr leider ein bisschen zugenommen. Das merkt man leider direkt. Sonst bin ich immer gerne laufen gegangen im Sinne von, ich laufe gerne, damit ich nicht dicker werde.
Ja, ja, ja.
Okay. Nicht, weil es Spaß macht, sondern ich weiß, wofür ich das mache. Okay. Und weil man auch merkt, dass das schnell besser wird. Und ansonsten, ja, was hat man sonst in der Zeit gemacht? Viel zu Hause rumgerangen, gekocht, zu dem Zeitpunkt eine neue Beziehung angefangen.
Ja, ja.
Und ja, das war auch eine Fernbeziehung. Dann war ich noch in einer anderen Stadt, hatte dann da auch noch einen Nebenjob. Das hat sich ganz gut auch verbinden lassen. Und dann gab es auch über diese eine Börse einen Auftraggeber in der Nähe. Also es war nach Hannover. Und dann war ich halt in umliegenden Kreisen oder Städten schon mal dort oder auch mal in Berlin, als so die Hochphase von Covid, die erste Welle quasi, sag ich mal, durch war. Und alle wussten, okay, wir können jetzt oder wir müssen jetzt auch irgendwie agieren. Und dann haben die Rettungsdienste auch fleißig ausgeschrieben. Da habe ich mich mal hier beworben, da beworben. Ja, dann ist man mal im Heidekreis gefahren oder so. Also so da, wo andere Urlaub machen. Das war schon ganz cool. Also und ja, man hat das dann auch die Kollegen sagen, auch so, boah, hey, bist du heute irgendwo in der Nähe von Hamburg oder in Berlin und in der Woche danach in der Schweiz. Also ja, aber berufsbedingt, ne? Aber man konnte das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, man konnte ein bisschen was sehen.
Ja, krass, wir haben eben mal über Urlaub gesprochen und das haben darüber gesagt, dass du halt nicht der Typ bist, der immer ins gleiche Hotel fahren würde, zum Beispiel. Also grundsätzlich mal
vielleicht. Im Sinne von Pauschalreisen.
Ja,
also,
genau.
Es gibt ja Menschen, no offense, aber die halt wirklich sagen so, oh ja, wir müssen immer in die Türkei in denselben Club oder so. Und das wäre gar nicht meins.
Ja, aber es ist interessant, weil ein bisschen, wenn ich das jetzt vom Rettungsdienst höre, ist ja auch so ein bisschen ähnlich, weil du bist ja schon untriebig, sage ich mal, so ein bisschen und bist ja gerne irgendwo, wo auch was Neues ist. Also viele würden ja lieber so, ich sag mal, in dem Trott bleiben, ohne das jetzt negativ zu meinen. Und du bist jemand, der mal nach da und also reizt dich das einfach mehr? Hat sich das so ergeben oder?
Also das ist, auf der einen Seite ist es natürlich manchmal unbequem, wenn man immer mal woanders ist und sich immer anpassen muss. Man hat natürlich auch so seine eigene Vorstellung von bestimmten Sachen und also sowohl berufspolitisch als auch ethisch. Und dann gibt es so Sachen wie Urlaub, ne? Also dann ist man in Berlin, aber dann kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und das war damals vor allen Dingen das Schöne. Also man konnte ein bisschen was von der Welt sehen oder in dem Sinne von Deutschland in einer Phase, wo eigentlich super wenig los war. Und man konnte so das Ganze ein bisschen ruhiger erleben. Also jetzt zum Beispiel im Umkreis von Hannover ist man super schnell in Hamburg, in Berlin. Und das waren alles so, also man war ja schnell da, weil ja auch niemand auf der Straße war. Ja, also es gab keinen Grund irgendwie für viele Leute zu reisen oder von A nach B zu fahren. Das fand ich eigentlich total angenehm in dem Zeitraum.
Man könnte sagen, dass du die Krise für dich ausgenutzt hast, also nicht ausgenutzt im negativen Sinne, sondern du hast die Chance, genau, im Positiven, ne? Ja. Wo andere vielleicht verzweifelt sind, in Anführungsstrichen. Und die Ungewissheit war bei dir in gewisser Weise auch so, hast du ja gerade gesagt, ja. Aber trotzdem hast du das Beste daraus gemacht und hast es sogar positiv für dich in Teilen umgewandelt. Ja,
definitiv. Es gab natürlich auch die Abende, wo ich im Bett lag und dachte, boah, knapp das mit der Kohle jetzt diesen Monat. So mit den, keine Ahnung, wie viel das bei der Festanstellung waren und dann halt diese 450-Euro-Stelle, die man noch hatte. Mhm. Also, boah, das wird dann vielleicht knapp, aber da habe ich auch noch in einer WG gewohnt zu dem Zeitpunkt. Aber dann hat man gemerkt, boah, dann fragt hier noch mal einer an und dann ergeben sich immer wieder so Gelegenheiten, wie das im Leben so ist. Und ja, daraus ist dann diese Idee entstanden und jetzt steht man so auf seinen eigenen zwei Füßen und überlegt halt, dass man Menschen, die auch diesen Weg gehen oder das auch nebenbei machen möchten, dass die halt sagen können, ey, ich will mir was dazu verdienen, weil es nächsten Monat in Urlaub geht oder weil ich mir eine neue Kamera oder was auch immer kaufen möchte, ein neues Fahrrad. Siebträgermaschine ist ja im Moment sehr im Trend.
Der absolute Hype, ja.
Dann, ja.
Ja, verrückt. Und würdest du sagen, die Ungewissheitsphase Covid und ich sag mal hier vom Festangestellten zum Freelancer war ja dann irgendwann so vielleicht der Startpunkt, dass du sagst, ey, ich habe jetzt die Idee für das Startup, ne? Also ja. Das hat sich ja so entwickelt. Aber wie würdest du sagen, war das auch nützlich jetzt für dein persönliches Wachstum? Also hast du dadurch auch Stärke gewonnen, um zu sagen, ich gehe jetzt, weil ein Startup zu gründen, also du wirst ja auch Geld investiert haben,
ja.
Gar keine Frage. Wärst du das Risiko vorher vielleicht schon bereit gewesen zu tragen oder weißt du, was ich meine? Weil du bist ja auch wieder in die Ungewissheit gesprungen sozusagen, ne?
Das ist richtig. Also zum Teil ist das richtig, aber ich weiß nicht, also würde jemand, der keine Ahnung von Gastronomie hat, ein Restaurant eröffnen?
Ich hoffe nicht. Also
das ist halt, also wenn jemand nicht mal Koch ist oder nicht irgendwie wirklich jeden Tag in einem Restaurant essen geht, würde ich mal sagen, ist das eine dumme Entscheidung, weil dann sind die Abläufe und wichtige Punkte vielleicht gar nicht klar. Und für mich war klar, okay, auch in der Vorbereitung, das und das sind Fragen, die ich dem Anwalt in der Rechtsberatung stelle. Also das ist ja vorher, und das kostet auch sehr viel Geld.
Ja, allerdings kann ich bestätigen.
Das ist ein Punkt, wo man halt wirklich sagen kann, ja, das ist, also Vorbereitung ist das A und O. Es gibt natürlich immer Sachen, da blickt man nicht durch oder da, das weiß man vorher nicht. Die wird es immer geben, das wirst du mit Grenztreben erfahren haben, das werde ich,
erfahre ich jeden Tag.
mit meinem Unternehmen habe ich das auch schon erfahren, dass man plötzlich da stand und dachte, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, das muss ich korrigieren. Aber das ist, glaube ich, ein Prozess, der einfach dann auch mit sich kommt und ich hatte schon echt Respekt am Anfang davor. Ne? Also das ist, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich einfach irgendwie Angestellter gewesen wäre und so ein bisschen nebenbei gefreelanced hätte oder nur in der Schweiz gewesen wäre.
Thema Umfeld, weil das merke ich. Hattest du ein Umfeld, was dich so als Startup quasi gepusht hat oder bist du auch eher da so auf deine eigene?
Ja und nein. Also
oder frag mal anders, wie wichtig würdest du es oder wie wichtig findest du das Umfeld grundsätzlich? Also grundsätzlich und dann vielleicht natürlich kann man Umfeld persönlich, privat nehmen, aber natürlich auch geschäftlich oder so, ne?
Also ich habe auf jeden Fall im persönlichen, privaten Umfeld Freunde, die ein knallhart und ehrlich die Meinung gesagt haben, was so viel wert ist wie, keine Ahnung, also das wird mir wahrscheinlich jeder Unternehmer sagen, der es gibt Leute, die sagen dir ganz knallhart, ey, das und das solltest du nicht machen oder das ist eine dumme Idee oder mach das doch mal so und so. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, aber mach doch erstmal das eine, bevor du das andere machst, aber du hast auch deine Vision und die Vision kann ich von hier auch sehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich merke, dass wenn ich, das klingt jetzt doof, aber wenn ich mein Produkt verkaufe, dann habe ich auch meine Vision parallel im Kopf und ich kann jede Frage zu meinem Unternehmen beantworten, wie du mir wahrscheinlich jede Frage zu Grenztrain beantworten kannst.
Ich hoffe, die meisten zumindest, ja.
Und das war super, super wichtig, dass da Leute waren, die mir ganz knallhart gesagt haben, ey, Adrian, das macht das nicht. Und es gab Entscheidungen, möchte ich gar nicht näher drauf eingehen.
Ja, ja, alles
die habe ich, die hab ich gegen den Rat meines besten Freundes und auch von anderen oder von meinen besten Freunden, ja, ja, gegen den Rat habe ich mich entschlossen und habe die Entscheidung anders getroffen und ich bin damit auf die Schnauze gefallen. Also das ist, ist mega, mega krass und Leute, die so, ich sag mal so Goodwill-mäßig sagen, ja, mach das doch mal so und so, also so, die man gar nicht so einen engen Kontakt haben,
ja,
da höre ich tatsächlich nicht so drauf. Also es gibt immer so Sachen, die werden gesät und die wachsen dann.
Ja, ja.
Da gibt es ein paar Sachen, die sind gut, aber ich muss nicht auf jeden, der, sag ich mal, dahergelaufen kommt und das irgendwie hört, mach doch mal das und das. Man ist halt so sehr in seinem Film und sehr in seinem Konzept. Und wenn die Idee Anklang findet, dann nimmt man das schon mit auf und packt, ja, das mal, ja, irgendwann an die Seite. Aber es steht nicht direkt im Vordergrund, weil man natürlich auch mit seinen Freunden über das, über die Firma oder über das Projekt in dem Sinne redet. Und da kriegt man schon sehr, sehr gute Meinungen auch. Es liegt aber auch daran, dass die Freunde auch im Rettungsdienst unter anderem tätig,
ja,
sind.
Ja, okay, ne? Ja, ja. Darauf nochmal zurückzukommen, und zwar die Entscheidung. Du hast manchmal eine falsche Entscheidung getroffen.
Mhm.
Und hast gerade, weil da haben wir eben mal ganz kurz auch unter vier Augen quasi schon drüber gesprochen, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben. Mir ging es nämlich genauso. Immer wenn ich schon ungutes Bauchgefühl hatte, und Grenztreben ist jetzt tatsächlich auch schon 2 Jahre alt, ja, tatsächlich. Und dann bin ich auf die Nase gefallen. Komischerweise. Ja. Also ich würde mittlerweile so weit gehen und sagen, dass wenn mein Bauchgefühl definitiv sagt, ey, mach es nicht, und Zahlen oder andere Sachen, rationale Sachen sprechen dafür, würde ich es wahrscheinlich nicht machen.
Ja. Ganz lustig war jetzt die letzten Tage der Woche auf einem Kongress, und da war ein Vortrag unter anderem zu Fehlermanagement und sowas und Fehlerkultur, so grob umrissen. Und da wurde auch gefragt oder war auch Bestandteil dieses Vortrages, dass wenn Krankenschwestern ein Bauchgefühl hatten oder ein schlechtes Bauchgefühl, ach, zu den Patienten, dass sie damit super, super oft richtig gelegen haben, obwohl, ja, okay, sie es gar nicht begründen konnten.
Ja.
Und dass halt Erfahrung und sowas, dass das natürlich was damit zu tun hat. Und ich hab da gesessen, ja, das ist krass. Und ich habe manchmal halt meinen eigenen Kopf, das weiß ich, bin, wie gesagt, was sowas angeht, manchmal, wo ich denke so, boah, warum hast du das jetzt gemacht? Das war dumm.
Ja, ja, ja. Okay.
Und warum hast du nicht, warum habe ich nicht aufs Bauchgefühl gehört?
Ja, okay. Ja,
das,
ja,
ist,
ja,
ist so.
Ja,
das,
okay,
ist mega. Eigentlich
eigene
mega,
Podcast-Folge könnte man daraus,
ja, wirklich,
machen, warum das so ist. Und
warum Entscheidungen, also auch in unserem Beruf, das ist ja von morgens bis abends ist das ja auch ein Entscheidungsfindungsprozess. Also, und das auch in Situationen, wo man ein bisschen unter Stress steht. Ne? Also man fährt mit Blaulicht, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie von A nach B fährt, wie in einem normalen Straßenverkehr. Und das ist für viele ja auch schon so stressig.
Ja, ja.
Und jetzt überleg dir mal, du willst schneller irgendwo hin und hast auch das Vorrecht, irgendwo hinzukommen.
Ja.
Und die Leute machen keinen Platz. Oder dann fährt man, blinkt, und dann fährt trotzdem noch einer.
Ja,
obwohl,
ja,
der das gesehen haben muss.
Ja, ja, ja.
Also das, aber ja, vielleicht geht das dann, hat er nicht die Entscheidung getroffen oder hat die Entscheidung getroffen, das schaffe ich noch, und mich regt das in dem Augenblick auf und ich hätte vielleicht was langsamer fahren können. Ne? Aber ja, Entscheidungsfindung, das sind so Sachen, fahre ich links oder fahre ich rechts rum? Was mache ich, wenn der Name nicht an der Klingel steht, wo wir hin sollen, und da ist ein schlimmer Notfall gemeldet, klingel ich dann erstmal alles durch in der Hoffnung, dass einer die Türe aufreißt und sagt, gut, dass Sie da sind, hier müssen Sie hin. Das sind so Entscheidungen, die beruhen natürlich auf Erfahrung, weil irgendwann macht man das einfach mal, gerade in so einer Situation,
ja,
und dann weiß man, oh, beim letzten Mal hat das geklappt, ich mache das nochmal.
Mhm.
Und das, manchmal klappt das gut und oder oft klappt das gut, wenn man sich halt auf die Erfahrung verlässt, aber ja.
Gibt's Grundsätze für deine Entscheidung irgendwie? Oder gibt es Parallelen, die du, ich meine, wenn du als Rettungsdienstler rausfährst, geht es manchmal um Leben und Tod. Das ist ja nun mal einfach so, ne? Vielleicht jetzt nicht immer der 0815, aber es kommt definitiv hervor. Und kannst du die Erfahrung, die du da mitgenommen hast, oder die, vielleicht wenn du jetzt noch gar nicht bewusst drüber nachgedacht hast, diese Grundsätze oder das Gelebte, die gelebten Entscheidungen sozusagen, auch auf dein Business projizieren so ein bisschen?
Weißt, eigentlich, was ich mein? Schon. Also Boah, das, also darüber könnte man wirklich eine eigene Podcast-Staffel, glaube ich, machen, weil, also im Rettungsdienst ist es so, dass wir sehr nach Prioritäten arbeiten. Also wenn der Patient ein Problem hat, was ihn umbringt, dann wird das natürlich priorisiert. Also er kann ja in verschiedenen Bereichen ein Problem haben, also mit den Atemwegen, mit der Atmung an sich, mit dem Kreislaufsystem. Ja, ja. Und glücklicherweise hat man das dann auch relativ einfach gestaltet. Das heißt dann A, B oder X, A, B, C, D, E-Schema.
Ja, habe ich tatsächlich auch mal gehört. Ja.
Da ist es so, dass quasi man erst sich darum kümmert, was dem Patienten am ehesten oder am das Leben nimmt. Also dem Patienten bringt es ja nicht, wenn ich einen guten Kreislauf habe, aber keine Luft da reinkommt. Und man lernt zumindest zu priorisieren. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also ich habe ja schon gesagt, ich mache ein bisschen was noch im Katastrophenschutz. Und das beste Beispiel war auch zu Covid, also A, die Covid-Zeit.
Ja,
ja. Jetzt sind wir bei dem einen Punkt nochmal zurück. Und jetzt sind wir nochmal bei der großen Flut in 2023 oder 2022?
Boah, ich weiß es. Ich war auf jeden Fall im Urlaub zu der Zeit, krasserweise, ja.
Und da hat man ja gemerkt, die Leute sind völlig unvorbereitet und wissen gar nicht, wie die sich entscheiden sollen oder was sie jetzt machen sollen. Was nehmen die mit? Und ich glaube, ein großer Punkt ist einfach, sich darüber Gedanken zu machen, was mache ich mal für den Worst Case? Das muss jetzt gar nicht sein. Also ne, das ist ein gutes Beispiel. Aktuell ist die geopolitische Lage. Es gibt gerade wieder viel Krieg auf dieser Welt. Dass man natürlich sagt, okay, was mache ich denn, wenn der Russe an der Linie Frankfurt-Hannover steht?
Ja.
Aber das wird ja so nicht mehr kommen. Sondern was also ich würde mir jetzt den Gedanken machen, oder ich mache mir den Gedanken natürlich auch, was mache ich, wenn ich mal eine Woche oder zwei keinen Strom zu Hause habe? Was ist, wenn vielleicht kein fließend Wasser da ist? Oder,
ja, also ich halte jetzt auch nicht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber genau das sind Themen, also Strom mal weg, Wasser weg, ich meine, in Berlin war es ja so.
Internet?
Genau, ja,
ja,
Internet, ja, genau, also das ist schon, das stimmt. Da kommen viele an ihre, sehr schnell an ihre Grenzen.
Das glaube ich auch und das ist, glaube ich, eine Sache und da kommen wir jetzt eigentlich ganz gut dazu, diese Brücke zu Grenztremen zu schließen. Deswegen muss ich, kann ich, also ich habe da auf dem Weg hin, habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, dass dieses Seminar für viele, glaube ich, genau diese Problematik wegfallen lässt, weil die Leute mal merken, dass man alles schafft ohne dieses Drumherum. Also es war für mich so meine Erkenntnis. Und ich tue mich manchmal noch schwer damit, Prioritäten zu setzen, gerade weil es passiert halt viel. Ne? Also man ist viel unterwegs, jetzt macht man viele, viele Projekte parallel und da muss man priorisieren. Punkt. Dann kann man halt nicht mal abends zocken oder mit Freunden rausgehen.
Ja,
oder so.
Ja,
das ist einfach so.
Ja. Okay, Brücke zur Grenztremen.
War ein guter Übergang, oder?
War ein sehr guter Übergang. Ich hätte es nicht besser machen können. Wie kam es zur Grenztremen?
Ja.
Also wie kam es dazu und warum hast du dann irgendwie gesagt, also wir haben uns einen Abend vorher mal kennengelernt.
Und sehr gut
also
verstanden.
Also nicht einen Abend, genau. Also wir haben uns einfach an einem Abend kennengelernt, eben gemeinsamen Freund quasi.
Genau.
Und genau.
Ja. Der gemeinsame Freund ist auch im Rettungsdienst tätig und wir waren, glaube ich, mal essen.
Genau, mit ein paar Leuten, genau, Freundeskreis von Ihnen. So, ne?
Ja, also Freunde von euch und sozusagen. Arbeit, genau. Und du durftest auch mit.
Ich durfte auch mal mit, genau. So als Newcomer.
Genau, nee, wir waren zusammen unterwegs, waren was essen und haben dann tatsächlich, da war das ja schon so ein bisschen das Thema, glaube ich, an dem Abend. Und da dachte ich mir, das klingt irgendwie ganz cool. Und dann meinte Luis, der besagte Freund, ja, kommst du mit? Und ich so, warum nicht? Klingt ja ganz spannend. Also ich bin halt, was sowas angeht, bin ich so Sachen immer offen gegenüber.
Ja.
Und keine Ahnung, wenn du jetzt sagen würdest, so ey, ich hab da einen Platz frei und ich könnte eine Woche, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal durch
5 Sterne all in Türkei.
Nee, das nicht. durch Kanada fahren oder 3 Wochen durch Kanada fahren. Kriegst du das hin? Dann würde ich sagen, vom Typ her passt das. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich mir das irgendwie bezahlen lassen kann.
Okay,
und da müssen wir einen Zeitraum finden. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, die Zeit zu finden. Aber dann bin ich für sowas eigentlich immer offen, für neue Erfahrungen und für Menschen, die man dann kennenlernt. Und dann meinte Luis so, ja geil, Luca ist ein alter Auszubildender von mir.
Ach, witzig, wusste ich auch nicht.
Genau, ich habe Praxanleiter gemacht und dann ist der mir zugeteilt worden. Verrückt. Und den habe ich dann quasi, quasi im praktischen Bereich als Praxisanleiter begleitet. Und war noch danach auch weiter in Kontakt. Und dann kam Tim aus der ersten Folge noch mit dazu. Und dann dachte ich mir, boah, geil, wir vier. Und mit den,
also und es ich gibt dachte, ja, ach du Scheiße.
Ich weiß, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Davor und danach, ob ihr das so machen wollt, dass ihr wirklich vier Leute mit dazu holt, die sich kennen.
Ja.
Ich muss aber sagen, das war, für mich war es mega geil, weil uns vier das, glaube ich, auf eine emotionale Art sehr, wie heißt es hier in diesem Text, nicht geschönt und nicht perfekt zusammengebracht hat. Also wirklich, also wir sind seitdem, also würde ich sagen, wenn, egal wer von denen mich jetzt anrufen würde, ich könnte 24 Stunden gearbeitet haben, danach nicht geschlafen haben und völlig übermüdet abends 22 Uhr, die würden anrufen und wenn ich nicht mehr selber fahren könnte, würde ich mir ein Taxi nehmen. Also das sind Leute, für die würde ich mein letztes Hemd geben. Erwarte ich im Umkehrschluss aber auch. Muss ich gestehen.
Kleiner Hinweis an die drei.
Nein, aber das ist so. Also zum Beispiel Tim hat mir bei meinem Umzug geholfen.
Mhm.
Letztes Jahr noch. Und super, super gute Gespräche mit dem Kerl gehabt. Ja, und,
kann ich nachvollziehen.
Hammertyp, wirklich. Für sein Alter krass.
Ja.
Also wirklich, also Shoutout, der Typ ist so reflektiert und
da kommt noch was.
Da können so viele erwachsene Menschen was von lernen. Das, also zu solchen Leuten schaue ich hoch, sage ich auch ganz ehrlich. Und auch die anderen zwei, das sind Macher. Und ich würde mich jetzt auch mal als Macher bezeichnen oder ich möchte zumindest einer sein. Ja.
Ja, krass. Lass uns nochmal zurück zum Anfang. Was wusstest du damals denn von Grenzdrehen? Also kannst du dich noch dran erinnern? Weil wir haben ja ein bisschen gequatscht, aber ich weiß natürlich nicht mehr, was ich jetzt beziehungsweise was verraten wurde. Es gab ja schon Grenztreme vorher, es war ja nicht das erste Seminar, ne?
Und es war ja auch, glaube ich, waren ja ein paar Leute aus einer Firma hier in einem Seminar.
Ja, genau, beim ersten waren
tatsächlich. Beim ersten, und da hatte ich das ja auch schon so ein bisschen mitbekommen und die haben ja auch so schon geschwärmt und dachten, boah, das ist cool. Und ich weiß gar nicht mehr, da ging es, hieß halt so, ja, ihr kommt so an eure Grenzen. Also, verrät der Name jetzt vielleicht auch schon.
Ja.
Und dann hieß es so, ich glaube, Luis hat das mal gesagt, so ein bisschen wie die Höllenwoche von der Bundeswehr so oder irgendwie.
Ja, so heißt er, so hat er den Vlog,
genau.
Titel ist ja quasi.
Und das war so, das war irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr zu 100%, aber das war dann so, ja, wir gucken uns das mal an.
Ja.
Und mich hat eigentlich überzeugt, so ihr gebt mal 48 Stunden euer Handy ab.
Ja, das sagen so viele, dass es verrückt, das hätte ich mir auch nie. Das ist so eine Kleinigkeit eigentlich.
Das ist eine Kleinigkeit, die super, super wichtig ist. Also ich konsumiere gerne Internet. Das ist, glaube ich, wie viele, ne?
Ja.
Also sei es Instagram oder YouTube und wie die ganzen Apps heißen wenn es Spiele sind.
Folgt Adrian auf Insta.
Und da ist es so, dass ich mittlerweile sage, wenn ich Leuten antworte, möchte ich mir die Zeit dazu vernünftig nehmen. Also das habe ich vorher schon gemacht, aber das ist seitdem noch mal ein bisschen krasser. Bringt auch schon mal so Nachrichten wie, ey du, gar kein Problem, wenn du mir nicht antwortest. Ich mir, fuck, vergessen. Aber da ist mir eine richtige Antwort. Meine Steuerberaterin kennt das, glaube ich, am besten. Die ruft dann auch schon mal an, so, hey, ich habe jetzt zwei Wochen wieder nichts von dir gehört nach meiner letzten Nachricht. Nicht so, oh stimmt, ja, ich wollte die Sachen einscannen und ich will das nicht so irgendwie dahin klatschen. Weil es gibt Sachen, die muss man halt vernünftig machen im Leben und das gehört dann halt mit dazu. Und das tut mir dann immer ein bisschen leid, weil ich mir denke, also ich gehe so, guck, dass ich spätestens alle vier Wochen bei WhatsApp zum Beispiel auf ungelesene Nachrichten gehe und dann gehe ich die alle durch. Dann nehme ich mir wirklich eine Stunde Zeit.
Das gibt's zum Beispiel bei mir gar nicht. Ich bin so, wenn bei mir irgendwo am iPhone irgendwo eine 1 ist oder irgendwie gerade nur, das muss am Ende des Tages, muss alles auf 0 sein. Das
ich hatte so jetzt, ich sag, nenn's mal Arbeitsurlaub. Wir waren in Südafrika und wie du weißt und da habe ich gemerkt in der Vorbereitung, es kamen so viele Sachen aufeinander, dass ich E-Mails auch nicht mehr rechtzeitig beantwortet habe.
Ja,
oder also ich habe dann auch in der Woche vorher schon angefangen, eine Abwesenheitsnotiz reinzupflegen, weil ich gesagt habe, boah, ich brauche jetzt diese drei Wochen Zeit, die wichtigen Nachrichten zu beantworten, aber dass die Leute wissen, das dauert jetzt auch einfach. Ja. Das war wichtig und richtig.
Ja, okay. Ging es zu Grenztreben.
Genau.
Oder noch eine wichtige Sache, weil das ist mir vielleicht mal, damit du das aus deiner Sicht sagst. Es ist ja oft immer noch so Bootcamp, Survival Camp.
Genau, ich hatte so ein bisschen Survival mit als Vorstellung.
Genau, genau. Vielleicht in deinen eigenen Worten tatsächlich mal. Weil, ja, das Wichtige ist, glaube ich, zu verstehen, in meinen Augen.
Ja.
Das ist halt nicht einfach ein...
Was, sag mal, es ist was jetzt in einfach, meinen Worten?
Ja, genau, was es ist. Also ist
so,
es ein Survival
was
Camp, ist es ein Bootcamp?
Ist.
Genau, ja, also...
Vielleicht ein bisschen was, es ist je nachdem, wie man drauf ist, würde ich sagen. Ich finde, der Chris, mit dem ich da am Anfang zusammengewürfelt worden bin, der hat eine Sache gesagt, ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Grenztrem ist die Möglichkeit, jeden Tag ein bisschen bessere Version von sich selbst zu werden. Ich glaube, also es ist,
geil,
das ist, ich fand das, es gibt so ein paar Sätze.
Notiz, Werbeslogan.
Genau. das war, und das, also es gibt so ein paar Sachen, die bleiben bei mir im Kopf hängen. Das war irgendwann mal, dass eine Ärztin im Krankenhaus gesagt hat, habe ich mich über irgendwas wahrscheinlich total Unwichtiges aufgeregt. Ja. Sagt sie, Adrian, du kannst nur dich selbst ändern. Ich sage, kennst du dich selbst ändern? Ne? Dann bin ich dann da raus aus dem Krankenhaus, auf die Wache und irgendwie ist dieser Spruch, weiß gar nicht, der ist scheinbar hängen geblieben, sonst würde ich ihn jetzt nicht sagen. Aber wenn man das mal reflektiert, das ist ja auch so. Ich kann nur mich selbst ändern. Ich habe keinen Einfluss auf dich, ich habe keinen Einfluss auf mein Umfeld. Ich habe nur einen Einfluss auf Menschen, indem ich authentisch bin. Das ist bei mir ein ganz, ganz wichtiges Wort. Wenn ich merke, dass jemand, mit dem ich zu tun habe, nicht authentisch ist und sich verstellt, boah, dann werde ich damit gar nicht warm. Und aber das ist so. Ich kann andere nur ändern, indem ich vielleicht als Vorbild fungiere. Mhm. Aber dann muss ich auch ein Vorbild sein. Und das ist, würde ich jetzt mal sagen, bin ich nicht, weil das ist so viel Arbeit. Also vielleicht in einer anderen Perspektive, aber ich fühle das nicht, weil da muss man sehr, sehr rein für sein. Also der Tim ist ein Vorbild. Der Tim würde jetzt sagen so, ach Quatsch.
Ja, ja, der,
ne?
ist,
also
der ist super
ist halt
bescheiden.
Bescheiden.
Genau, der
ja.
macht, ja, habe ich ihm schon ein paar Worte zu gesagt.
Ja, aber das ist so, weil von dem kann man ganz viel lernen, was Selbstbeherrschung oder Reflexion angeht.
Ja, ja.
Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, was das Thema angeht. Und Grenztrem ist halt dieses, ja, man, also wenn man das vorher weiß, man kann sich nur selbst ändern, ist das, glaube ich, eine gute Weisheit, die man damit reinnehmen sollte. Und danach war auf jeden Fall klar, du kannst jeden Tag eine etwas bessere Version von dir selbst werden. Das ist, ist krass, also im Kopf, da haben wir auch danach nochmal drüber gesprochen, das hat super viel angestoßen und mein Problem ist auch super viel, was ich gar nicht gerade erfüllen kann, weil es gibt ja Sachen, also man muss ja sein Geld verdienen und keine Ahnung, ich jetzt 2 Millionen auf dem Konto, dann wäre ich morgen eine bessere Version von mir selbst, das kann ich dir sagen. aber Spaß beiseite, also man kann mit, glaube ich, vielen einfachen Sachen sehr viel erreichen, um stressfreier durch seinen eigenen Alltag zu gehen, um Extremsituationen besser zu bewältigen. Also auch Grenztrem, ich war jetzt nicht, also wir haben das haben wir gerade auch schon gesagt, Grenztrem 48 Stunden und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass man da jetzt keine 12 Stunden schläft, sondern 14. Nein, 4 waren es, glaube ich, 5, 6, und irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Also
ist,
in 48 Stunden war es
ein kleiner Spoiler-Alarm,
ja.
Aber es ist immer unterschiedlich tatsächlich.
Ja,
also wirklich,
okay.
Es ist wirklich immer unterschiedlich.
Ja, wir wollten auch gar nicht viel schlafen.
Ja, natürlich,
ne?
ihr wart natürlich,
wir waren so
ihr wart
gut.
Die beste Gruppe, die es natürlich jemals bei einem Grenztraining gab,
die Gruppe,
ist ja klar.
Aber das muss man auch sehen, die Gruppe war geil. Also das war Hammer. Also da waren coole, sehr coole Leute mit dabei, die man da kennenlernen durfte.
Ja, die Sache ist, es ist halt wirklich, also es ist jetzt blöd, aber es ist halt immer so, ne? Also irgendwie, ne? Gesetz
ich
der
an deiner
Anziehung
Stelle
oder wie auch
sagen.
Immer das sagen. Ja, was soll ich, aber es ist halt so.
Und dieses Seminar hat aber auch gezeigt, also das kenne ich natürlich auch so durch Themen wie Arbeit oder Ehrenamt, also wenn man ehrenamtlich im Katastrophenschutz tätig ist, da sind auch Leute, die man nicht so cool findet. Aber was lernt man da? Da lernt man, mit diesen Leuten auszukommen und mit diesen Leuten zu arbeiten und dass die eigentlich gar nicht so schlimm sind, dass man sich nur selber ändern kann. Da sind wir wieder an diesem Punkt. Und klar, gab es da vielleicht den einen oder anderen, wo ich sagen würde, boah, mit dem muss ich mich jetzt nicht auf ein Bierchen trinken, Bierchen treffen, weil ich gar kein Bier trinke oder selten.
Ja.
Nein, aber das ist einfach so eine Sache, wo man recht schnell als Gruppe, also das ist natürlich auch eure Intention gewesen, glaube ich, dass man die Gruppe zusammenbringt, aber auch wenn die Leute so krass verschieden waren, sind wir als Team da rausgegangen und du kannst mit jedem arbeiten und wie gesagt, man schläft wenig, das ist jetzt, glaube ich, für den Rettungsdienstler nicht die schlimmste Herausforderung. Jetzt esse ich immer gerne, jetzt gab es auch nicht viel Essen, auch das ist, wenn man das vorher weiß, ist das, glaube ich, voll in Ordnung. Also für mich ist schlimm, wenn ich weiß, geil, jetzt gibt es in einer Stunde gibt's was richtig Gutes zu essen und ich habe mich darauf vorbereitet, habe vorher vielleicht auch gar nicht so viel gegessen oder nur was Kleines gefrühstückt und ich glaube, dass man merkt, dass man mit sehr wenig auskommt. Und dann ist da noch eine hohe körperliche Belastung, die dazu führt, dass man natürlich weniger Schutzmechanismen hat. Also die Summe aus dem Ganzen. Ne? Also man ist jetzt in einem Umfeld, wo man mit fremden Leuten zusammen ist. Wenig schläft, wenig isst. Das sind natürlich alles so Stressoren, wie ich die jetzt aus meiner professionellen Sicht betiteln würde. Ja. Also Faktoren, die Stress machen. Das gibt's ja verschiedene, kann man nachlesen, wenn man will. Und da ist es so, dass man ganz klar sagen kann, diese Stressoren waren da. Mhm. Aber man hat schon gesehen, bei den Rettungsdienstlern ist irgendwann so eine Scheißegal-Einstellung da gewesen. Also ich glaube, der Tim hat in der ersten Folge ja schon die Nachtwanderung angesprochen. Ja. Ich war irgendwann so müde, ich habe auf einer Bank im Sitzen 5 Minuten geschlafen. Und das waren schöne 5 Minuten, das kann ich dir sagen. Und dann sind wir weitergelaufen. Ich dachte mir, boah, wann hört das auf? Ja. Man kommt aber auch gerade in dieser Nachtwanderung zu Konflikten im Team. Die muss man lösen. Und da gab es von einem Teilnehmer, der gesagt hat, ich bin mir zu 100% sicher.
Da habt ihr einen eigenen Slogan mittlerweile raus.
Genau. Also, ja. 100% sind ganz schön viel. Ja. Das sind 100%. Das muss man sich mal vorstellen. Also ist dem wahrscheinlich in dem Augenblick auch gar nicht klar gewesen.
Ey, alle am Limit, ja.
Alle am Limit, alle völlig durch, ja. Und wir gucken uns zu viert so an, so, ja, seine 100%, die Sicherheit hätte ich auch gerne. Und wir waren uns zu 100% sicher, dass das nicht die Richtung ist, in die wir gehen müssen.
Ja, ja.
Und das war total spannend, weil das halt wieder eine Erkenntnis ist, ich kann nur mich selber ändern. Und jetzt ist die Frage, wie bringe ich den dazu, dem Team zu sagen, Leute, egal was jetzt hier passiert, das ist 100% ist nicht die richtige Antwort. Ja. Und das ist natürlich ein starkes Wort, das kennen wir ja auch aus der Politik. Also wenn ein Politiker sagt, ich bin mir zu 100% sicher, dann weiß ich, dass er lügt. Und wenn mir ein Kunde oder ein Auftragnehmer, ein Auftraggeber oder ein Kollege sagt, ich bin mir zu 100% sicher und ich bin nicht in der Thematik, dann bin ich mir sicher, dass der sich nicht sicher ist.
Ja, ja, ja.
Und also 100% ist, ja.
Viel.
Das ist verdammt viel. Ja, das ist halt super, super spannend gewesen. Ne? Das ist auch so eine Erkenntnis daraus. Und dann haben wir tatsächlich irgendwann umgedreht und sind zurückgegangen. Ja. Und dann sind wir hatten tatsächlich, weil ein Teilnehmer aus persönlichen, privaten Gründen ein Handy dabei haben musste, um erreichbar zu sein, hatten wir ein Handy dabei und haben gesagt, wir müssen jetzt auf eine Karte gucken, damit wir wissen, wie wir zurückkommen, weil wir waren 5 Stunden unterwegs oder 4,5.
Ja.
Und dann sind wir zurückgelaufen und dann sind wir querfeldein durch so einen Wald, also du kennst die Stelle wahrscheinlich und kennst sie ganz gut und der Höhenunterschied sind 50 Meter, 60 Meter also oder 40, gar nicht so viel, aber hat gereicht, dass wir halt durch dichtes Gestrüpp gelaufen sind, um halt dahin zu kommen, also um zurück zur Ranch zu kommen. Aber auch diese Entscheidung musste getroffen werden, okay, wollen wir jetzt noch länger unterwegs sein oder wollen wir aufs Handy gucken, was wir für den Notfall dabei haben. Und dann haben wir einstimmig beschlossen, okay, das ist jetzt gerade mega uncool und wir wissen nicht, was der Tag morgen noch bringt. Wir müssen jetzt irgendwie zurück, wir müssen schummeln. Das geht gerade nicht anders.
Ja.
Und das ist eine Entscheidung, da war niemand stolz drauf. Ne? Und wir haben es dir dann auch, wir haben gesagt, boah, das müssen wir dem sagen. Aber die Frage ist, wie wir es dem Christian sagen. Ja. Und du hast gesagt, ey, das ist doch gar nicht schlimm, weil ihr eine Entscheidung getroffen habt. Und das war mega die Erkenntnis auch für viele andere, ne? Also so dieses Entscheidungen treffen.
Ja, was viele vergessen, wir schaffen ja im Endeffekt nur den Rahmen, ne?
Ja.
So, und wenn ihr eure internen Regeln macht, wir schaffen die externen oder die äußeren Regeln und was ihr intern in der Gruppe macht, ist immer noch so für euch. Ne?
Ja.
Sag mal, wenn ihr gegen die äußeren Regeln verstoßt, dann gibt es Strafen. Die kennt ihr nun auch zu Genüge. Also.
Wobei, wir hatten bis zum Ende fast keine Strafen.
Okay, das habe ich nicht
mehr im Kopf, ehrlich gesagt.
Das kann sein. Das,
also für die Interessierten, also es ist wirklich ein unfassbar geiles Erlebnis, aber wenn man zu spät kommt oder andere Sachen macht, also ich weiß noch, dass dem einen oder anderen mal eine Apfelschorle weggenommen wurde, die als Belohnung gegolten hat, weil man sich nicht so gut artikuliert hat. Dann war die plötzlich wieder weg. Das hat auch für Unmut im Team gesorgt. Das merkt man schon. So, Zucker, da fehlt Zucker jetzt. Aber am Ende des Tages war es so dieses, und ich muss aber auch ehrlich sagen, am Anfang war so, nee, wir sagen dem das nicht. Weil ich habe in meiner Kindheit viel Blödsinn gemacht.
Ja.
Und ich habe meiner Mom nicht alles erzählt, was ich gemacht habe. Das waren gute Entscheidungen, würde ich retrospektiv behaupten. Aber da haben wir gesagt, weil es gibt Grundregeln, die wir auch am Anfang selber aufstellen oder gemeinsam mit dir aufstellen. Und eine Grundregel war Ehrlichkeit. Mhm. Und das ist wichtig. Und das ist etwas, was man mitnimmt, was wir als Freundschaft übernommen haben, Ehrlichkeit. Und diese Ehrlichkeit wollten wir dir nicht vorenthalten, deswegen haben wir es dir gesagt, aber für uns war das im Team und bei meiner ersten Reaktion wäre es mal so, nee, das können wir dem nicht sagen. Wir werden bestraft. Ja. War ein forderndes Wochenende. Ne? Also vielleicht erinnerst du dich noch dran, ich hatte 2 Monate vorher, glaube ich, eine Sportverletzung.
Ja, erlitten. Stimmt, wir haben noch, ja, klar.
Und
ja.
Ich habe echt überlegt, ob ich es durchziehen kann. Mhm. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war richtig scheiße, dass das so war, weil ich hätte gern mehr geleistet. Also ich musste 2-3 Mal echt kurz so zurücktreten und sagen, es ist mechanisch gar nicht möglich, diese Belastung jetzt durchzuführen, weil es Bänder angerissen und dann Ausfallschritte machen, sehr destabile Körperhaltung. Ja, ja. Bin jetzt nicht so der Athlet. Ja, war problematisch für mich.
Ja, ja.
Und das hat mich echt geärgert. Also das war so, wo ich dachte, okay, die Entscheidung hinzugehen war gut, aber es hat mich geärgert, dass ich nicht alles machen konnte.
Ja. Es gibt ja vielleicht irgendwann ein Folgeformat.
Boah, ich würde es Grenztrem extrem nennen oder so.
Ja, so würde ich es nicht nennen. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Die Vision ist groß.
Ja.
Ja.
Mache ich mit. Mache ich vorher auch 6 Wochen nur noch Physiotherapie, um austherapiert zu sein.
Auch wieder.
Ja.
Geil. Wir sagen ja immer körperlich, mental, emotional. Wie würdest du das prozentual irgendwie, also weißt du, was ich meine? Ist es irgendwie körperlich so zu 80%? Ist natürlich immer typenabhängig, aber jetzt wirklich so rein auf dich. Was war das, was dich so dann irgendwie vielleicht doch gefordert hat oder überrascht hat? Oder?
Würde fast sagen 30, also 33, 33, ja, okay. 33 aus dem ganz einfachen Grund, weil das eine ohne das andere gar nicht funktioniert.
Okay,
ja. Also das Körperliche ist die Grundlage, um dich mental zu fordern.
Mhm.
Und das ist ja ein Prozess oder ein Punkt, den es im Stressmanagement ja quasi auch gibt, ist die Aufgabe einfach.
Mhm.
Dann kann ich eine hohe körperliche Belastung umsetzen, habe ich eine komplexe Aufgabe, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn die körperliche Belastung moderat oder eher leicht ist. So, dann sitze ich auf dem Fahrrad, auf dem Trimm-Dich-Rad oder so, dann kann ich trotzdem noch krasse oder gute Aufgaben erfüllen. Und auch da gab es ja genau diese Sachen, quasi unter Stress, unter körperlichem Stress. Ich weiß gar nicht, kann ich es erzählen?
Ich weiß nicht, was du meinst, es gibt ja mehrere
Sachen. Das Memory?
Ach so, ja, okay, ja.
Also das fand ich, das hat mich gefordert.
Okay, ja, geil.
Und das fand ich gut, weil man hat eine körperliche Belastung gehabt, einen Parcours gemacht und musste dann immer hin und her laufen und musste, glaube ich, eine Rechenaufgabe lösen. Es ging alles auf Zeit, logischerweise, damit man halt auch schön den Stress hat. Und man dreht das um und dann war das richtig und dann musste man zurücklaufen und musste gewisse Fragen beantworten oder musste dann halt auch dieses Memory machen. Und das hat einfach gezeigt, dass das stimmt, was man da mal irgendwie, also bei mir war es im Rahmen der Ausbildung oder Weiterbildungen, die ich gemacht habe, dass wenn ich eine hohe körperliche Belastung habe, dass ich echt Probleme habe bei Memory oder es besser wird. Also bei Memory war es tatsächlich ziemlich gut, da habe ich echt abgeräumt, habe ich Punkte sammeln können. Aber bei diesen anderen Aufgaben, dann man wenn man das weiß, ist natürlich auch wieder von Vorteil, weil dann guckt man durch diesen Aufgabenkatalog und sucht sich die einfachen Aufgaben raus. Aber diese Entscheidung muss man auch treffen. Mhm. Ne? Das war schon, und dann ist das natürlich das Mentale. Und wenn diese zwei Punkte, das ist jetzt so meine These, die ich nach diesen 48 Stunden habe, wenn diese zwei Punkte erfüllt sind, dass ich da ausgelastet bin, dann habe ich keine Schutzmechanismen mehr, mich emotional vor etwas zu wehren. Und das war wirklich geil. Also das war trotzdem gegeben, was gut ist. Also auch wenn man das so ein bisschen, wenn man Stress und bestimmte Sachen gewohnt ist, dann dass man trotzdem emotional erreichbar war.
Ja.
Und das hat, also ich habe mir, wie gesagt, die erste Folge von Tim angehört und der sagt ja, glaube ich, dass Luis zum Beispiel geschwiegen hat einen ganzen Tag.
Danach. Ja, genau.
Und ich war so glücklich danach.
Ja, krass.
Ich war so happy, weil bei mir waren so, als wäre das so ein Prozess gewesen, der in Gang gesetzt wurde. Und also du siehst es jetzt auch, ich strahle halt schon wieder, weil es eine unfassbar schöne Assoziation ist, weil das was gemacht hat, weil es was ausgelöst hat in mir und auch ein Problem gelöst hat, würde ich mal behaupten.
Jetzt kommen wir gleich zu dem Moment,
ich freue mich so. Das ist, also
auf
das
den
ist,
sogenannten Toilettenmoment.
Ja, dazu gleich mehr. Ja, und das war tatsächlich so. Also ich habe danach einen alten Kumpel wieder getroffen, der zufälligerweise in Köln war. Und das war, glaube ich, der Montag danach. Also ich habe endlich mal 9 oder 10 Stunden schlafen können. Die sind dann auch notwendig. Also ich bin, an dem Sonntag, da weint man sehr viel. Und das ist auch sehr gut. Also auch das ist befreiend. Das sollten mehr Menschen machen und sollte nicht mehr als Schwäche angesehen werden. Also jetzt nicht sich vor die Kamera stellen und weinen, wie das vielleicht der ein oder andere Influencer tut.
Ja, neuer Trend.
Neuer Trend, sondern das als Mittel zum Zweck für sich selber nutzen. Das ist, ist richtig, richtig gut.
Ein Hinweis tatsächlich vielleicht von meiner Seite, weil nach dem ersten Seminar, uns war das ja nicht bewusst, dass das erste Seminar auch schon dann so emotional für viele wird, daraus haben wir abgeleitet, dass wir nach dem Seminar niemanden alleine lassen tatsächlich. Also wir haken auch an Stellen nach, ob man gut nach Hause gekommen ist. Wir raten natürlich auch eine gewisse Distanz nun zu fahren, ne, aufgrund der körperlichen Erschöpfung. Aber spätestens eine Woche später melden wir uns bei jedem, weil manche haben vielleicht nicht so viele zum Reden oder ähnliches. Und wie du gerade sagst, du warst jetzt jemand, der einfach, du sagst auch, du bist emotional und so ein Herzensmensch, bei dem viele Tränen geflossen sind. Und das war beeindruckend für uns zu sehen, dass es für uns ein Grundsatz geworden, niemanden alleine zu lassen. Ne?
Also das, ich glaube, die längere Abreise hatten, die haben ja auch noch eine Nacht da gepennt, glaube ich. Ich glaube, Braunschweig und München dagegen oder sowas.
Absolut, ja. Oder Hotel meinetwegen, aber wir pennen dann auch nochmal auf der Ranch mit denen, wenn es so gewünscht ist, ja.
Und ich bin mit Tim nach Hause gefahren. Ich habe zu Tim gesagt, ich nehme dich mit, das ist gar kein Problem. Weil Tim mit Luis hergekommen ist und dann habe ich gesagt, ich kann dich mitnehmen. Dann sind wir zurückgefahren. Auch das Gespräch war nochmal echt schön und war irgendwie, man hat so gemerkt, dass man viel zu sprechen hat viele Gemeinsamkeiten hat. Und also dieses nicht alleine lassen, ich glaube, das ist ziemlich gut, weil das ist einmal nochmal richtig emotional auffühlen. Ne? Also man glaubt das jetzt nicht, aber wenn man sich überlegt, da wird sehr viel Stress verursacht, also körperlicher und emotionaler Stress. Aber jetzt nicht in einem negativen Sinne, also es ist jetzt kein negativer Stress, dass ich danach sage, ich brauche eine Psychotherapie, sondern das war ein Erfolgserlebnis für mich. Also dieses Seminar war für mich nach dem Burnout, was ich vorhin mal angesprochen habe, war das eines der größten Erfolgserlebnisse. Also auch dieses Burnout hätte ich mir sparen können, keine Frage, aber daraus bin ich gewachsen und daraus sind gewisse Entscheidungen und Prozesse entstanden in meinem Leben, die mich jetzt dahin gebracht haben, wo ich stehe. Und dieses Grenztrem-Seminar gehört mit dazu. Also ist so ein rückblickend würde ich sagen, ist ein Meilenstein in meinem Leben.
Okay, krass.
Weil das hat was gemacht. So, aber man merkt, man kann das gar nicht alles erfüllen, was man danach möchte. Also das habe ich dir auch direkt danach gesagt. Ich habe gesagt, wie gesagt, gib mir 100.000 Euro auf mein Konto, dass ich mal dieses Jahr nicht mehr arbeiten muss.
Ja.
Ich wüsste, was ich tue und ich würde noch mehr dieser Seminare besuchen.
Ja, ja.
Das war krass. weil man danach den Anspruch oder den Ansporn hat, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Das ist so. Das ist krass gewesen. Ja. Und deswegen habe ich mich auch, ich habe mich genauso gefreut, hier hinzufahren heute. Ja. Und weil ich wusste, das frischt das Ganze nochmal so ein bisschen auf und man weckt jetzt nochmal die Erinnerungen und die Emotionen an die einzelnen Momente.
Ja.
War toll.
Ja, also allein deswegen lohnt sich der Podcast tatsächlich schon, dass man wieder mal einen Grund hat, auch sich wiederzusehen und zu quatschen über all dies und das. Und man erfährt immer irgendwelche Sachen, die man logischerweise vorher nicht wusste. Ne? Ja, Toilettenmoment.
Toilettenmoment.
Also ich hatte, das war einer der intensivsten Momente, glaube ich, in diesen 48 Stunden, zumindest für mich.
Dieser Moment?
Ja, wirklich. Also krass.
Der war für mich auch intensiv.
Aber das war, weil mich auch überrascht hat so. Also ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es war. Es war im Endeffekt so, ich kam von der Toilette.
Ganz kurz
groß, davor. Groß, klein oder so, sag ich nicht. Also.
Was hat davor stattgefunden? Das war die, wie nennst du es, Traumreise? Oder?
Ja, wir nennen es Grenzreise, logischerweise. Grenzreise, genau.
Ja,
genau.
Ja, sorry, es passt ja auch ein bisschen mit Grenzen.
Genau,
aber ich finde, das stimmt auch. Es ist eine Grenzreise, ja, weil man seine Grenze genau an diesem Punkt, also das für mich war das, man hat diese 36,75 Stunden darauf hingearbeitet oder 40 Stunden.
Ja, ja.
Also man muss sagen, an dem Samstag.
Davon darfst du nicht zu viel verraten.
An dem Samstag hat ja schon mal sowas Ähnliches stattgefunden.
Ja,
genau. Und das war so, da war ich so erschöpft, dass ich da gefühlt eingeschlafen bin. Aber ich habe dir auch danach gesagt, irgendwas hat das mit mir gemacht. Und dann, also scheinbar habe ich nicht tief geschlafen und mein Unterbewusstsein hat irgendwas davon aufgenommen. Vielleicht rede ich mir das auch ein, ich weiß es nicht. Und an Tag 2 war es so, dass das voll eingeschlagen ist.
Das haben tatsächlich mittlerweile mehrere jetzt schon gesagt.
Und ich wusste auch, also manchmal weiß man ja gar nicht so gerade, was ist gerade mein Problem? So, woran hängt es bei mir? Das ist in dem Augenblick, ist das so rausgebrochen, so klar gewesen, dass so eine alte Belastung, eine alte Sache so krass noch drin hängt im Kopf. Und das war, heftig, also das hast du ja gesehen, das war heftig.
Ja, ja, ja.
Und also, wir haben ja danach, nach dieser Grenzreise, schreibt man einen Brief, wenn man möchte.
Ja.
Und das war mit einer der besten Sachen, die ich gemacht habe bis jetzt. Wirklich. Das hat so viel aus mir rausgeholt. Also Negatives aus mir rausgeholt. Ja, ja. Und das, ich kam raus aus diesem Raum.
Ich kam aus dem Toilettenraum sozusagen.
Also man kreuzt sich da unweigerlich.
Man kann sich nicht aus dem Weg gehen da.
Und ich habe geheult wie ein Schlosshund.
Ja, total. Und ich habe einfach nur gefragt, Adrian, soll ich dich vielleicht mal in den Arm nehmen? Dann weiß ich noch, dass wir uns einfach umarmt haben. Ich habe mitgeheult. Ich wusste gar nicht, worum es geht.
Das war krass.
Ich habe einfach mitgeheult. Du hast geheult. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das positiv oder negativ war. Es musste einfach raus.
Ja.
Ja, und seitdem ist einfach eine Verbindung da, die einfach nicht mehr so weit wegzudenken ist. Ja.
Zumal, man muss ja dazu sagen, ich habe diesen Brief geschrieben mit einem sehr persönlichen Thema und
soll ich weitermachen? Also ich weiß noch, wie du zu mir kamst und dann irgendwann gesagt hast, ja, ich habe überlegt, das einer Person zu geben oder dir, und hast dann dich quasi dazu entschieden, mir den in die Hand, und jetzt, gut, dass die Kamera nicht auf mich gerichtet ist, ja, und das war krass. Also nach 48 Stunden so ein Vertrauen von dir zu kriegen, dass du mir den Brief dann in die Hand gegeben hast. Ich habe ihn dann später ja alleine gelesen, als ich auf der Ranch war, als alle weg waren. Und ich kann sagen, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil das sind also so ein Vertrauen zu haben. Krass.
Aber weil es zwischenmenschlich auch passt.
Ja, natürlich,
ne?
Also sonst hättest du mir den auch nicht gegeben, genau. Das ist ganz klar. Ne? Also der liegt bei mir im Tresor nach wie vor. Also der ist verschlossen quasi, ja.
Ja. Und das Witzige war, du hast mir dann ein Video geschickt.
Ja, ja, ja. Nicht veröffentlicht, weil
genau.
Ich bin kein neuer Influencer.
Und ich saß auf der Toilette und habe dieses Video bekommen. Und deswegen sagen wir halt, das ist der Toilettenmoment. Aber es war, also wirklich, das hat super, super viel gemacht. Also es war doch ein schöner Moment, weil das braucht man im Leben manchmal. Also das ist keine Schwäche, das ist gut. Krass.
Ja, verrückt.
Ja. Aber du hast auch gesagt, also ist ja einleitend gesagt, ich mag Hunde.
Ja.
Und ich glaube, das Seminar war im März und im April, kurz darauf, war war Ostern und da ist unser Familienhund, der uns 14 Jahre lang begleitet hat, den wir 14 Jahre begleiten durften, ist leider verstorben.
Wobei 14 stolzes ist Alter.
Ein Weg, für so ein großes Vieh, ne? Das muss man auch sagen. Also er hat 40 Kilo gewogen oder 38. Ja. Und er ist friedlich zu Hause eingeschlafen. Das hat man ja auch als bei Hunden nicht oft. Und in dem ersten Augenblick, also wirklich bis ich bei meiner Mama war, also es war irgendwie abends 10 Uhr oder so oder 9 Uhr, ich bin dann rübergefahren. Das war, also es war schlimm, keine Frage, aber ich bin selten so erwachsen mit Trauer umgegangen. Also es war sehr rational in diesem Augenblick, es war unfassbar viel Stress. Mhm. Und dann war man da, man konnte sich nochmal verabschieden.
Ja.
Und auch der Weg wieder nach Hause, also ich war unfassbar müde, daran kann ich mich noch erinnern. Es war einer der wenigen Tage, wo ich auch mal wirklich um 10 Uhr im Bett lag oder um 9 Uhr schon und eigentlich pennen gehen wollte. Und das, ich bin nach Hause gefahren und das war also von den Emotionen in dem Augenblick unfassbar aufgeräumt und auch nachher, also natürlich, man durchlebt einen normalen Trauerprozess, gerade bei 14 Jahren, also das war fast die Hälfte meines Lebens, die dieser Hund mich begleitet hat. Und das ist natürlich, das ist ein Familienmitglied, da kannst du nichts sagen. Und
ja,
das hat aber dazu geführt, dass man in diesem Augenblick die richtigen Entscheidungen trifft. Mhm. Also es ist jetzt, das klingt jetzt total weird, als würde man halt Werbung für Grenztrem machen, weil man besser mit Trauerfällen umgehen kann. Aber man kann besser mit dem Leben umgehen, glaube ich, wenn man sowas macht und mit, weil das sind Situationen, die sind ja nicht, Gott sei Dank nicht alltäglich, ein Familienmitglied, dass ein guter Freund stirbt oder so.
Ja. Ja, verrückt, verrückt.
Jetzt bist du sprachlos, ne?
Ja, wirklich. Es ist einfach, ich weiß auch nicht, was man jetzt noch sagen soll, groß. Also,
bist du, mal eine Frage an dich. du hast das ja schon mal so angedeutet. Was hat, jetzt hast du natürlich auch immer wieder mal Freunde mit dabei in diesen Seminaren. Mhm. Jetzt waren wir ja vorher schon so bekannt zumindest, aber haben uns gut verstanden. Und jetzt hast du da 2, 3 Leute, die du vorher schon kanntest und mit denen du auch so ein bisschen angefreundet schon warst. Was macht das mit dir dann? Also es ist ja, ich habe jetzt sehr viel preisgegeben.
Also jetzt sagen wir mal, auch bezogen auf die, also so einen Status wie du hat. Also wir kannten uns und was das Seminar. Ja, also jetzt der Toilettenmoment, das ist so witzig, aber das ist halt, das ist ein Moment, das ist unglaublich. Also mich bewegt das einfach. Also solche Momente hat man immer, immer wieder und dann ist es auch wirklich egal, ob es jemand ganz Fremdes ist sozusagen oder ob es ein Freund ist. Man lernt sich einfach auf eine andere Art und Weise nochmal kennen. Und die Atmosphäre, auch durch die Teilnehmer einfach, die ist so vertraut irgendwann, dass auch ich, sage ich mal, als Coach oder andere Leute aus dem Team einfach irgendwie Hüllen fallen lassen. Also das ist quasi ein Geben und Nehmen sozusagen. Ne? Und ich glaube, nur deswegen funktioniert es auch. Deswegen wird es auch nie ein Riesenseminar geben. Es funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert nur, indem wir so Toilettenmomente irgendwie kreieren. Ja,
ja.
Das ist jetzt Branding, Toilettenmoment. Ja.
Finde deinen Toilettenmoment mit Grenztrem-Coach Christian Neitzel.
Genau so, ja.
Ja, aber das, ich finde auch, dass wenn man mehr Menschen hat, mit denen man auf dieser Ebene ist, man würde sich diesen Menschen immer, immer fair gegenüber verhalten.
Total. Wenn du mich jetzt, also wir haben ja nicht viel Kontakt, du hast dein Leben, ich habe mein Leben quasi, das ist so, aber wenn du mich anrufen würdest um 24 Uhr und keine Ahnung was, dann würde ich auch kommen.
Ja.
So, also das ist einfach irgendwie so, wenn du einmal so eine ehrliche, also wirklich ehrliche, authentische und offenen Moment quasi hattest, dann ist da eine Verbindung, die kriegst du, ich sag mal, in einem Alltag, da ist ja gar nicht der Rahmen da, ich will das gar nicht machen, Grenztrem bietet ja nur den Rahmen sozusagen, die Menschen müssen ja selber offen sein, aber das kriegt man im Alltag halt, wo kriegst du das sonst hin, ne?
Das stimmt und man, also ich würde mich, also nicht, dass man mit Menschen nicht respektvoll umgeht, aber ich würde behaupten, dass die Teilnehmer, die zusammen auf diesem Seminar waren, immer zu 120 oder mehr als 100%.
Das ist viel gesagt.
Das ist sehr, sehr viel, dass sie immer sehr authentisch und sehr respektvoll miteinander umgehen, weil man das zusammen durchlebt hat.
Ja, ja, also das haben wir festgestellt jetzt nach den 4 Seminaren, obwohl es jetzt ja nur knapp über 50 Teilnehmer waren, also 50 Survivor, dass die Community mehr oder weniger schon so stark, weil das so intensiv ist und dann spielt es fast schon keine Rolle, ob du am ersten oder am dritten Seminar teilgenommen hast. Wenn du dich quasi triffst, sag mal am Abschlussabend, nenne ich es jetzt einfach mal, ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis, da treffen sich Leute, die einfach nur in Grenz treten, die sich vorher noch nie gesehen haben und plötzlich ist irgendwie eine Verbindung da. Ja, das ist verrückt. Also ich habe jetzt schon wieder... Ich würde am liebsten, wenn es ging würde, würde ich es jedes Wochenende machen, ne? Aber das ist halt dann too much und so, das funktioniert einfach nicht. Aber ja, das ist.
Too much fürs Portemonnaie, oder?
Es ist. es gibt viele Gründe, aber ich glaube, emotional wäre es auch zu krass.
Ja. Stimmt, ja.
Also für, ganz ehrlich, es sind mega harte 48 Stunden für uns auch, fürs ganze Team. Das
sind ja und mehr als nur ein Coach, ne? Das kann man da, glaube ich.
Ja, wir
auch
sind
sagen.
15, also bis zu 15 Leute an dem Wochenende quasi, ne? Immer im Wechsel.
Aber genau das hat's geil gemacht, weil jeder immer für seinen Teil 100% gegeben hat. Egal, ob es der Samstagmorgen war, egal, ob es die Sporteinheiten waren.
Ja.
Aber das, also es ist ja auch wichtig, dass jemand einen an diese Grenze führt. Ne? Also man ist immer, dadurch sind die Leute natürlich sehr aufmerksam, wenn ihr immer wach seid und wenn ihr konzentriert seid. Ja, ja. Aber du hast gesagt, Survivor, gibt's Leute, die es nicht überlebt haben?
Es gibt 3, die abbrechen mussten insgesamt. Also einmal kniebedingt, da war aber ein paar Monate vorher eine Knie-OP. Da ging es einfach bei der Wanderung nicht weiter. Deswegen haben die das Notfallhandy gezückt. Einmal aus privaten Gründen, der hat auch das Handy mit. Da ging es um die Frau, das war aber voll bekannt allen. Und der musste leider dann abbrechen. Und einer, der sich leicht am Schienbein verletzt hat und gesagt hat, es geht nicht mehr. Also der ist dann auch tatsächlich gegangen. Und vielleicht ein Hinweis auch, jetzt mal geschäftlich und Geld hin oder her, wenn wir merken, da passt jemand nicht rein, was eigentlich nicht vorkommt, weil wir vorher schon eine gute Auswahl treffen, wir haben keinerlei Problem, irgendwie rauszuschmeißen, tatsächlich.
Krass.
Also da bin ich wirklich null
Skrupel. Wenn das kein Survivor ist, heißt das dann auch wortwörtlich, der überlebt nicht? Also wird er dann im Bach entsorgt oder wie macht ihr das?
Nein, der darf dann schon nach Hause fahren. Ach so, und die Teilnehmerin mit den Knieproblemen, die hab ich selber auch danach so nach Hause gefahren. Also die musste dann nicht nach Hause gehen. Ja.
Die wurde nicht in den Bach geschubst.
Nein, das wurde sie nicht.
Okay. Ja.
Ja, Adrian, krass. Ich würde sagen, hast du noch was?
Nee.
Kurz am Ende. Sehr, sehr intensiv noch.
Ja, ja. Krass, ne?
Ja.
Nach wie vor eine großartige Erfahrung. Ja. Ich bin auf das Nachfolgeformat
ja, ich jetzt auch.
Gespannt.
Ich auch.
Ja, und auf das, was wir jetzt gleich noch machen.
Ja. Das wird aber jetzt nicht verraten.
Das wird auf keinen Fall verraten.
Kein Toilettenmoment.
Es wird kein Toilettenmoment. Nee.
Okay. Lieber Adrian, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du extra aus Köln in die schöne Städteregion Aachen gekommen bist und dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau. Dann sehen und hören wir uns sowieso noch. Wir haben Folgeprogramm und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast teilt, kommentiert, liked, was auch immer man so üblicherweise macht. Wir stehen noch am Anfang, wir sind nach wie vor mit Herz dabei.
Also ich glaube, man kann jetzt sagen, wenn ihr diesen Podcast bis zu dieser Stelle gehört habt, dann müsst ihr Christian bzw. Grenztrem auf allen Plattformen folgen und unterstützen. Also wenn ihr euch das jetzt angehört habt und angetan habt, ja, durch diesen Marathon der Gefühle, ja, dann müsst ihr jetzt auch noch weitermachen. Ja, müsst dann den Rest, also Engagement zeigen, das wollte ich sagen.
Okay. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis dahin. Bleibt gesund.